Willkommen in einer neuen Folge von Forza Frauen Fußball. Ja, 8 Tage bevor es endlich losgeht mit der EM. Ich bin Rebecca Spring, Host von unserem Podcast, und ich freue mich, dass wir heute echt die Runde wieder haben, die wir im allerersten Podcast hatten, nämlich eine der erfolgreichsten Spielerinnen in der Geschichte des Schweizer Fußballs. Schön bist du da, Lara Dickermann.
Ich freue mich auch, wieder da zu sein.
Hey, wenn ich dir auf Insta folge, habe ich das Gefühl, du rennst so von einem Termin zum nächsten. Kommst du überhaupt noch an? Du bist im Moment einfach 24/7 für die EM im Einsatz.
Also es fühlt sich gar nicht mal so an, als würde ich viel machen. Ich bin einfach mega viel unterwegs. Ich durfte auf Hongkong. Mega spezielle Reise gewesen. Mit dem EDA auch die EM unter anderem ein bisschen zu promoten. Und auch mit lokalen Mädchen oder mit Expat-Kind Fußball spielen. Es hat mega viel Spass gemacht. Ja, das sind so Sachen, die ich jetzt gerade erleben darf, auch wegen der EM. Und bin mega dankbar dafür. Aber merke schon, es ist recht viel. Und ich freue mich, dass ich jetzt langsam im Hinblick auf die EM auch wieder ein bisschen runterfahren kann. Aber natürlich, ja, wenn es dann losgeht, wird das auch wieder viel mit dem Spiel, aber auf eine sehr, sehr schöne Art.
Wo steht der Frauenfußball in Hongkong?
ja, gute Frage. Ich glaube, ganz am Anfang noch. Hongkong ist sehr speziell, weil es dort auch nicht so viel Platz hat für Fußballplätze. Du gehst dort wie so in ein Gebäude rein und kommst hinten wieder raus und dann bist du einfach irgendwie auf 5 Fußballplätzen, mitten in den Wolkenkratzer. Also so Sachen haben wir hier in der Schweiz nicht oder habe ich jetzt auch noch nie gesehen auf diese Art und Weise. Aber mega viel positive Energie und sie haben sich sehr gefreut, dass jemand kommt und mit ihnen über Fußball diskutiert. Ich glaube, Hongkong ist auch speziell, weil man dort mega den Fokus auf die, aufs Akademische Leid. Das heisst, ja, einfach, man muss so ein bisschen wissen, was Gegebenheiten sind. Und dann kann man es eigentlich relativ gut mit dem Sport auch kombinieren.
Von Hongkong auf Wolfsburg. Gratuliere noch, du hast einen neuen Job.
Danke.
Direktorin im Nachwuchs. Auf was freust du dich da speziell?
Ich freue mich mega wieder. Also, es ist eigentlich wie so ein Heiko für uns. Wir haben relativ lange dort gewohnt und gespielt und sind dort jetzt auch schon so ein bisschen Wohnungen anschauen und es hat sich wirklich angefühlt wie Heiko. Ich freue mich auf die neue Aufgabe, die auch wieder eine Challenge wird. Ein bisschen ähnlich wie bei GC, aber auch wieder viele neue Sachen. Ich freue mich darauf, ein paar alte Gesichter zu sehen. Also, es hat tatsächlich noch einige, die dort sind, wo ich mich darauf freue, in einer anderen Funktion zusammenzuarbeiten und vor allem auch das ganze neue Team noch kennenzulernen, das ich jetzt noch nicht kenne.
Ja, wir sind gespannt, was wir dann dort von dir werden lesen. Wir haben auch den Mann vom Blick, der eigentlich fast alles über den Frauenfußball weiss, bei uns in der Runde, der Christian Finkbeiner. Schön, bist auch dabei, weil du hast ja heute eigentlich gar nicht so viel Zeit, bist gerade ein bisschen auf dem Absprung.
Ja, genau, heute ist klar, 8 Tage vor der EM ist natürlich viel los, auch um die Frauen-Nazi um. Und heute ist ein Mediatermin, wo Sidney Schertenleib und Leila Wanderler kommen. Und ja, da gehe natürlich reinschauen.
Und über die reden wir jetzt auch. Wir kennen jetzt das Kader nach dieser Schnitzeljagd, der Chase, wissen wir, wer da alles dabei ist. Du hast schon ein bisschen einen Namen angetönt gehabt, die Wanderler, die Leila. Für dich die grösste Überraschung im Kader oder Lara, was hat dich überrascht gehabt?
Ich bin sehr offen an das alles reingegangen und ich bin einfach gespannt gewesen, wer es dann schlussendlich sein wird. Rein fußballerisch bin ich nicht überrascht und ist für die Zukunft vom Schweizer Frauenfußball oder von der Schweizer Frauen-Nazi sicher sehr positiv, dass so viele junge Spielerinnen dabei sind. Sie war auch noch lange verletzt gewesen, darum ist es, glaube ich, auch so ein bisschen ein Wettlauf gegen die Zeit gewesen. Also, sie ist jetzt schon wieder länger gesund, aber für so eine junge Spielerin, ja, ist irgendwo durch schon überraschend, aber wenn man ihr zuschaut beim Fußballspielen, dann ist es auch verständlich, wieso sie dabei ist. Sie bringt sehr viel mit. Ein grosses Versprechen auch für die Zukunft und vor allem offensiv sehr viel Zug zum Goal auch. Technisch gut, beidfüssig. Ich glaube auch sehr eine positive, ein bisschen wilde Energie, also Sachen, die wir brauchen in der Schweiz. Und ja, wenn natürlich jetzt so junge Spielerinnen können, mit 18, 19 schon das erste Turnier spielen, ein Turnier, wo für sie auch ja, sehr grosse Aufmerksamkeit bedeutet, lernen gerade alles auf einen Schlag kennen, also eben, du sagst, PK, sie werden mediatisiert, sie spielt noch nicht so viel mit der ersten Mannschaft von Lyon OL Lyon, wie sie jetzt neu heissen. Das ist auch noch ein bisschen eine Gewöhnungssache für mich. Aber trotzdem, natürlich kennt das Umfeld ein bisschen, aber für sie, auch für den Sydney, ist das alles jetzt neu und der Anfang. Und darum für die Zukunft mega wertvoll, wenn sie jetzt schon mit dem lernen umgehen und das alles ja, auf dem Niveau kennenlernen.
Eben, sie ist erst 19, sie spielt bei Lyon. Jetzt muss man noch mal schnell sagen, wie heissen die jetzt?
Ja, sie haben gerade eine Namensänderung gehabt. Michelle Kang, die Inhaberin, hat Olympique Lyonnais zu OL Lyon umtauft. Ich glaube, für viele ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also, wahrscheinlich ein Thema für heute, aber trotzdem ein grosses Thema im Frauenfußball momentan.
Aber dass ich es dann auch richtig sage, oder ich sage einfach bei Lyon, dann bin ich auf der sicheren Seite. Christian, wieso ist denn sie ein bisschen unter dem Radar gelaufen? Also ich habe das Gefühl, man hat immer über die Scherdenleib geredet, über die Bühne, über die Lüge. Und sie ist jetzt irgendwie auch für uns oder alle Medien machen jetzt die grossen Geschichten über die Leila Wandeler. Wieso hat man sie ein bisschen weniger im Fokus gehabt?
Ich glaube, ein Grund ist sicher. Ich meine, sie ist zwar seit 2 Jahren bei Lyon unter Vertrag, aber sie hat erst 3 Mal in der ersten Mannschaft von Lyon gespielt. Ich glaube, das ist sicher ein Grund. Oder, also sprich, sie hat sich dort eigentlich noch nicht wirklich durchgesetzt. Dann, was sich in der Deutschschweiz zukommt, sie ist eine Welsche. Das ist immer halt ein bisschen so, dass man die Welschen ein bisschen weniger im Blickfeld hat in der Deutschschweiz als vielleicht auch nicht am Röstigraben. Und eben, und Lara hat es ja gesagt, sie war immer wieder mal verletzt gewesen, sprich, sie ist auch in der Nazi, sie ist zwar mal dabei gewesen, aber sie hat noch kein Länderspiel, also das heisst auch, auf Bühne Nazi hat man sie jetzt noch nicht so gross wahrgenommen. Ich glaube, das sind Gründe, warum man sie nicht wirklich auf dem Radar gehabt hat. Und, aber offensichtlich hat sie einen Top-Job gemacht in diesen 2 Wochen und hat sich, ja, durchgesetzt in dem, sagen jetzt mal, Casting. Und, ja, sie bringt sicher etwas mit, was die Nazi kann brauchen.
Wir sind dann gespannt, was du nach dem Treffen mit ihr heute erzählst. Du hast vorher die Jungen angesprochen und da wollte ich gerade über eine der grossen Abwesenden reden, Naomi Lüje. Wer sie im Playoff-Final gesehen hat, weiss, was sie kann. Wie fest schmerzt das in der Nazi, dass sie jetzt fehlt? Und vielleicht auch für eine junge Spielerin. Du hast vorher gesagt, wie das ist, wenn man jetzt eben so jung das Turnier hat. Wie schlimm ist auch der Rückschlag mit noch nicht mal 20, müssen so etwas können einstecken?
Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen beides. Auf der einen Seite ist sie sehr jung und hat noch viel Gelegenheit, so etwas zu erleben. Natürlich, oder höchstwahrscheinlich nicht in der Schweiz, aber sie hat jetzt auch den Wechsel ins Ausland gemacht und trotzdem sehr viel Positives, was gerade in ihrem Leben oder im letzten Jahr auch passiert ist. Sie hat eine sehr hartnäckige Verletzung gehabt, wo es eben auch, wir ist vor allem, wir ist ein bisschen ein Wettlauf gegen die Zeit gewesen. Und sie hat auch ja, je näher das gekommen ist, immer mehr ist sie sich bewusst geworden, dass es eventuell auch nicht länger könnte. Das heisst, es ist nicht ein mega krasser Schlag gewesen, sondern ein bisschen hat sie sich wahrscheinlich schon darauf vorbereiten können. Ich bin mir sicher, sie hat alles gegeben, sie hat alles reingeworfen. Und dann ist natürlich die Enttäuschung trotzdem sehr gross. Also, wahrscheinlich sehr viele Emotionen, die sie gerade am Verarbeiten ist. Aber wie gesagt, sie ist 20, sie hat alles noch vor sich. Es wird ihr wehtun, ja, zuzuschauen, vor allem, weil sie auch so einen grossen Impact gehabt hat, wo sie dazugekommen ist in der Nazi. Also sie hat, ja, ich glaube, sie hat den Standplatz fast auf sicher gehabt für den Sommer und ja, das tut natürlich auch dem Team weh, so eine Spielerin zu verlieren, auch wenn sie jetzt noch sehr jung ist. Aber ja, das gehört auch dazu. Mit dem lernt man umgehen und dann zeigt es dann auch so ein bisschen, was man für einen Charakter hat. Und bei ihr bin ich mir sicher, sie hat einen sehr guten Charakter. Sie wird das in positive Energie für die Zukunft umwandeln. Und das Wichtigste ist sowieso, dass sie jetzt gesund wird, oder? Also, dass sie jetzt nicht dabei ist, bedeutet, sie ist nicht gesund. Mhm. Sie hat nicht können regelmässig trainieren. So, Turniere sind natürlich mega intensiv. Du spielst eigentlich alle 4-5 Tage. Das heisst, du kannst als Trainerin nur die mitnehmen, die das Pensum auch gehen können.
Bei wem es unangekündigt gekommen ist und am überraschendsten ist wahrscheinlich Zeraina Pjubel. Habt ihr damit gerechnet, dass sie so ein bisschen Stammspielerin an der letzten WM das einzige Goal geschossen aus dem Spiel raus und jetzt hat sie den Cut nicht geschafft mit der Begründung Konkurrenz? Ist einfach zu gross gewesen und in dem Fall einfach besser.
Ich soll sagen, überrascht. Ja, sie hat dort immer dazugehört. Also, sie hat letzten Herbst mal zwischenzeitlich nicht dazugehört. Aber wo sie sich da eigentlich in England dann etabliert hat, ist sie jetzt eigentlich in der Nations League immer dabei gewesen. Aber ja, ich meine, Pia hat es schon immer gesagt, ich meine, vorhin haben wir relativ viel Konkurrenz, auch wenn jetzt Ramona Bachmann und Naomi Lüje ausgefallen sind, eben da die Jungen, all die Jungen, hat sehr viele Offensivspielerinnen, eben wir haben Svenja Völmli, die zurück ist, ja, wir haben auch Geri Reuterlo, die auch als Stürmerin oder vorne spielen kann, wir haben Alicia Lehmann, Riola Cemaili, die jetzt geschafft haben. Ich glaube, letztendlich hat auch von diesen paar Wackelkandidatinnen ein oder zwei müssen über Klingen springen und das ist am Schluss Jubel gewesen, ja.
Stichwort Cemaili und, oder hast du noch etwas zu der Serena Pjubel sagen?
Vielleicht so allgemein, also alles, was ich jetzt zu ihr würde sagen, wäre Spekulation, weil ich selber nicht weiss, aber ich glaube, eben so ein Team stellt man zusammen, für auf dem Feld natürlich das Maximum rauszuholen, aber auch die ganze Zeit, die man jetzt miteinander verbringt, optimal ja, die Dynamik aufzubauen, die es dann auch braucht, um erfolgreich zu sein. Und dann schaut man so viele verschiedene Elemente an. Man schaut Elemente an, dass sie zusammenpassen, dass sie sich ergänzen. Und manchmal ist so eine Entscheidung halt auch nicht schwarz-weiß, wo man ganz klar sagt, die, also, es spricht jetzt nichts für sie. Es hat sicher viele Sachen gegeben, die auch für Pubi gesprochen haben. Und schlussendlich ist die Entscheidung dem Trainerteam sicher nicht einfach gefallen. Und darum, ja, es ist wahrscheinlich eher so eine Grauzone, wo man außer es ist irgendetwas vorgefallen, was wir jetzt nicht wissen, aber ja, vielleicht irgendein Element, das eine andere Spielerin mitgebracht hat, wo Pubi dann nicht hat können bieten. Sie ist in allem eigentlich recht gut, aber vielleicht in nichts so die Beste. Und vielleicht
manchmal hat sie fehlt auch so ein bisschen Durchsetzungskraft, habe ich das Gefühl, vorne bei ihr.
Ja, allgemein, glaube ich, bei der Schweiz in den letzten Spielen. Aber natürlich haben wir auch sehr gute Gegnerinnen gehabt. Also, das dürfen wir auch nicht unterschätzen. Aber ja, ich weiss nicht. Pjubi ist eine super Spielerin. Sie hat jetzt den Schritt gemacht zu West Ham und hat eine gute Saison gemacht. Und sie wird auch wieder in der Zukunft eine Rolle spielen, bin ich mir sicher. Aber ja, aus gewissen Gründen, die man am liebsten von außen nicht so nachvollziehen kann, hat es jetzt nicht gelangt, das ist schade. Aber natürlich ist seit der letzten WM auch viel Zeit vergangen. Mhm. Neue Trainerin, neue Staff, neue Dynamik. Neue junge Spielerinnen, die nachkommen, eben, wie du gesagt hast. Drum. Ich glaube, es sind alle Elemente, die reinspielen.
Wie gut kennst du sie persönlich? Wie geht sie jetzt mit so einer Enttäuschung um? Weißt du das?
Ich muss ehrlich sagen, ich kenne sie gar nicht gut persönlich. Ich kenne fast besser noch ihre Mami, weil sie mal meine Co-Trainerin war in der Nazi früher. Aber ich glaube, das Umfeld ist auch mega wichtig und da hat sie sicher ein super Umfeld. Es wird schwierig sein, damit umzugehen, aber ja, sie ist sehr professionell auch, gute Person und sie ist sicher gut begleitet.
Zwei Namen, die du schon gesagt hast, Cemaili und Lehmann, sind immer so ein bisschen die Wackelkandidatinnen gewesen, sind jetzt beide dabei. Und dort ist auch noch spannend, was sie zu den Positionen gesagt hat. Also, dass die Alicia als Verteidigerin überzeugt hat. Da muss man aber auch ein bisschen das System anschauen von dem 3-5-2. Das ist aber schon eher überraschend. Also, wir werden jetzt Alicia nicht in der Defensive sehen.
Also, nein, also ich meine, letztendlich eben, man muss das System anschauen, 3-5-2, es ist dort auch eingewechselt worden gegen Norwegen, aber beim Stand von 0-1, 20 Minuten vor Schluss, ja, die Spielerin dort rechts aussen eigentlich halber Flügel war. Also ich meine, letztendlich kommt sie dann immer auch auf die Spielstände drauf an. Also wenn die Schweiz gegen Norwegen 1-0 führt, in der 80. Minute wird Alicia Lehmann sicher nicht rechts eingewechselt werden, oder? Also, als Verteidigerin, oder? Da hat es dann schon andere, die defensiv sicher stärker sind als Alicia. Aber ja, bei der Sonntag hat sie gelobt. Sie hat vor allem ihre Rolle angenommen. Sie hat auch die richtigen Fragen gestellt. Sie wollte sich auf dieser Position bestmöglichst verkaufen. Und ja, offensichtlich hat sie es verdient, indem sie sich in diesen zwei Wochen, das Hütchen gelobt hat und Gas gegeben hat, ja.
Und dann soll man auch dabei sein. Cemaili und Lehmann, siehst du sie so ein bisschen in der Joker-Rolle oder wie siehst du die zwei im Nazi-Kader?
Ja, ich glaube, es kommt immer ein bisschen auf die Situation drauf an, auf den Spielstand auch. Triola hat auch eine sehr gute Saison gemacht. Sie ist immer gut eben für einen Assist, für etwas Kreatives, für auch für Goal, hat sie jetzt gezeigt. Und ja, ich glaube, mittlerweile hat Pia einen sehr klaren Plan und auch nicht nur ein Plan A, sondern Plan B und Plan C. Und da werden die beiden sicher eine Rolle spielen. Und es ist jetzt sicher für alle auch gut, dass man nicht mehr über gewisse Sachen diskutieren muss und sich einfach jetzt auf die EM kann konzentrieren kann. Und gewisse Antworten werden wir dann am Donnerstag auch bekommen, wenn sie gegen Tschechien spielen. Aber ich glaube, so das Gerüst im grossen Ganzen steht.
Eine Diskussion ist aber immer noch nicht abgeschlossen, und das ist die Goalie-Frage. Elvira Herzog gegen Livia Peng. Christian, weißt du, Dami?
Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass offensichtlich Livia Peng einen Teil des Trainings nicht mitgemacht hat. Pia Sundhage hat gesagt, es sollte eigentlich heute spätestens der Entscheid fallen. Man hat das Rennen wieder aufgemacht. Mein Bauchgefühl sagt eigentlich, dass er auf Elvira Herzog hindeutet, aber ich weiß ja nicht.
Lara?
Sagen wir es mal so, ich bin froh, dass ich das nicht entscheiden muss. Und es hat viel, viel kompetentere Leute in diesem Staff, wie zum Beispiel Nadine Angerer, die sehr nahe dran ist, die auf der einen Seite weiss, was es braucht, um so ein Turnier zu spielen, um so ein Turnier auch zu gewinnen, und auf der anderen Seite aber auch einen sehr menschlichen Ansatz hat. Also die Entscheidung ist eigentlich bei ihr und beim gesamten Staff in der besten Hand. Also von dem her bin ich einfach gespannt darauf, wer es wird sein, weil es ist jetzt immer ein bisschen hin und her gegangen. Ich glaube, das ist für alle ja nicht eine einfache Situation. Es ist natürlich auch toll, dass beide nochmal eine Chance bekommen haben, oder dass zumindest Livia nochmal eine Chance bekommen hat. Am Schluss wird Nadine Angerer mit ihrem Team eine sehr gute Entscheidung treffen, und wichtig ist es dann auch, dass wir zu 100%, dass alle hinter der Entscheidung stehen, dass auch der Goalie, der dann nicht gewählt wird, hinter der Entscheidung kann stehen. Und ich glaube, das spielt alles mit ihnen, und ich bin gespannt. Ich wollte mich eigentlich gar nicht mal festlegen.
Eben, du wirst keine Prognose wagen, wer wir am 2. Juli dann werden im Goal gesehen.
Ich glaube, die Tendenz schon Elvira, einfach weil sie auch noch mal ein bisschen älter ist, ein bisschen erfahrener, eigentlich schon als Nummer 1 deklariert war. Und ich bin mir auch sicher, dass Livia mit der Entscheidung gut umgehen könnte, auch wenn es hart ist. Ja, also wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich sagen, das ist eher die Tendenz, aber für mich ist es ist schwierig, aus meiner Perspektive.
Ich bin sicher, wenn es dann klar ist, bist du, Christian, einer von den Ersten, der das dann weiss, und dann werden wir es schnell einmal kommunizieren, wer dann das ist. Du hast vorhin einen spannenden Punkt gesagt, wo ich gerne noch darüber reden würde, über den Plan von der Pia Sundhage und so ein bisschen das Team und auch die Kritik vorher. Aber noch kurz ein Hinweis an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr kennt es wahrscheinlich mittlerweile, man kann wieder Tickets gewinnen. Letztes Mal haben wir für Island Schweiz verlost gehabt. Jetzt geht es schon in K.O.-Phase. Nämlich der Viertelfinale am 18. Juli in Bern. Es ist theoretisch möglich, dass die Schweiz dort spielt, wenn sie würde Gruppe Zweiter werden. Und ja, da kann man Tickets gewinnen. Und zwar, wenn wir das mal wissen, gegen wer hat die Schweiz an der WM 2023 in Neuseeland im Viertelfinal gespielt? Hat leider nicht so gut geändert für die Schweiz.
Im Achtelfinal.
Im Achtelfinal, Entschuldigung. Ja, jetzt ist Viertelfinal. An der WM im Achtelfinal. Danke für die Korrektur. Schreibt das Land in Betreff und mit ein bisschen Glück sind ihr dann dabei. Am EM-Viertelfinal in Bern. Ja, reden wir so ein bisschen allgemein jetzt über das Kader und den Plan. Da hat es ja auch ein bisschen Kritik gegeben von vielen, dass der Plan ein bisschen fehlt oder dass man nicht genau daraus kommt, wieso sie gewisse Spielerinnen auf gewissen Positionen spielen lässt. An was erkennst du, dass sie eben doch den klaren Plan A, Plan B, Plan C hat?
Also erstens, weil sie einfach sehr viel Erfahrung mitbringt. Ich habe das Gefühl, sie hat schon manches Turnier vorbereitet. Also ich habe nicht das Gefühl, ich weiss, das wissen wir ja alle, aber, aber sie weiss, was sie macht. Und es gibt dann auch einen Grund, wieso sie so daran festgehabt hat, an dem 5-3-2, 3-5-2, wie auch immer man das nennen will. Vielleicht hat sie da noch gewisse Sachen gesehen. Vielleicht hat sie andere Spielerinnen einfach genau in diesem System gesehen und darum hat sie es einfach so belassen. Ich vertraue ihr zu 100%. Ich meine, sie hat nicht eine einfache Aufgabe. Es ist nicht Schweden, Brasilien oder USA, wo sie trainiert, sondern die Schweiz. Das muss man auch immer wieder in Erinnerung rufen, dass wir nie als Favorit in ein Turnier reingegangen sind bis jetzt, wie die anderen Teams. Und ja, dass das einfach auch eine andere Aufgabe ist für sie. Und darum, ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns jetzt nicht zu fest an der Kritik festnageln und darauf konzentrieren, sondern dass wir versuchen, so viele positive Emotionen wie möglich zu generieren, auch für das Team, wo jetzt hart gearbeitet hat in den letzten Wochen und wo es wirklich auch verdient hat, mit sehr vielen positiven Emotionen in die EM, in die Heim-EM hineinzugehen.
Aber unsere Aufgabe als Journalisten ist es ja auch ein bisschen kritisch zu sein. Logisch, wir wollen Euphorie empfachen für die Nazi und wollen, dass sie so erfolgreich wie möglich sind. Aber man kann es gleich nicht aussen vorlassen, wenn es eben Kritik gibt. Christian, aus deiner Sicht, du verfolgst die Nazi schon sehr intensiv. Siehst du den Plan? Und wenn du den Plan siehst, ist er vielleicht auch zu stur. Also müssen wir dann vielleicht auch mal ein anderes System machen? Pia Sundhage hat es ja selber gesagt, dass sie sehr stur an dem festhalten.
Sie ist sehr stur und ja, ich habe das auch so geschrieben, ich würde immer ein anderes System spielen, wenn ich einfach glaube, dass zum Beispiel gerade Iman Böhne auf dieser Position nicht ideal aufgehoben ist. Hankum bin ich natürlich schon auch bei der Lara. Ich meine, Pia Sundhage hat sehr, sehr viel Erfahrung, hat viele Turnier vorbereitet und, das hat sie ja gestern gesagt an der Pressekonferenz, sie haben eigentlich jetzt, seit sie Nazi-Trainer ist, mehrere Systeme gespielt, oder? Und sie sagt, was das Team relativ gut können, sich an System wieder adaptieren. Also, ich glaube, es ist noch nicht das letzte Wort gesprochen, dass man dann wirklich mit dem 3-5-2 wirklich spielt, oder je nach Gegner vielleicht das Resultat eben auch adaptiert. Und ich glaube, das traue ich ihr durchaus zu. Wie ich meine, letztendlich, und ich finde es ja dann amigs lustig, wer sich da alles äußert und was man da für Telefon überkommt und so weiter.
Während der EM hat die Schweiz 8 Millionen Nazi-Trainer.
Ja, das ist ja gut und das ist ja richtig so und das ist ja schön daran. Und jetzt soll ja der Frau Fußball an. Man soll das ja diskutieren, debattieren. Es darf jeder seine Meinung haben, oder? Ich glaube, was einfach ein wichtiger Punkt ist, und das hat Lara vorne gesagt, ich meine, die Schweizer Nazi hat bis jetzt 14 Mal schon eine Runde gehabt. Sie haben einen guten Sieg geschafft. Das war damals gegen Island, 2017, an der EM, wo die Lara noch ein Goal geschossen hat. Dann war ein Sieg gegen Ecuador, ein 10-1 oder WM15, plus ein Sieg gegen die Philippinen vor 2 Jahren. Und das muss man sich einfach all die kritisch sind, absolut richtig. Wir haben sehr viel Talent. Wir hoffen auch, dass die Mannschaft etwas reissen kann. Aber wir dürfen einfach die Realität, von wo die Schweizer Nazi kommt, einfach nicht aus den Augen verlieren. Mhm. Ich glaube, das ist schon noch wichtig und hängt eben auch der Extremvergleich zu der Mannen-Nazi, der einfach auf einem total anderen Level ist, der jetzt seit 2014 jedem Turnier in einer K.O.-Phase war. Und ich glaube, das ist wichtig. Das heisst nicht, dass man wegen dem nicht irgendwie träumen darf oder weiss ich was, oder dass wir uns damit kleiner machen, als wir sind und dass man auch etwas erwartet, logischerweise von der Pia Sundhage. Also ich sage, es wäre eine riesige Enttäuschung, wenn man die Vorrunde nicht würde überstehen. Aber man muss auch Killer manchmal ein bisschen im Dorf lassen, beziehungsweise schauen, von wo das die Schweiz kommt.
Ja, und ich finde manchmal auch ein bisschen langfristiger denken. Also eben, wenn man die vielen Jungen sagt, für die ist es jetzt noch sehr früh. Und ich glaube, das sind jetzt auch ein bisschen die Ersten, die von diesen wirklich besseren Strukturen profitiert haben. Wenn du schaust, Lia Welt ist gleich alt wie ich. Dort ist Frauenfußball noch so klein gewesen. Also ist eben jetzt auch Anfang 30. Und ich glaube, da müssen wir uns manchmal auch noch ein bisschen gedulden. Aber zu einer anderen Kritik, die dich gestern, ich sage es jetzt, ein bisschen genervt hat, zum strengen Training in der Nazi. Wieso bist du da nicht ganz einverstanden?
Ja, es sind einfach Gerüchte aufgekommen, beziehungsweise haben sich auch Spielerinnen via Berater gemeldet, dass da sehr hart trainiert worden ist. Ich sage einfach, es ist kein Ponyhof. Ich meine, letztendlich, das Turnier geht 9 Tage, vielleicht 14 Tage, vielleicht hoffentlich noch länger. Und letztendlich muss man einfach mit diesen 3, die im Punkt X parat sind, mit denen muss man arbeiten können. Und wir haben vorhin über die Lüe geredet. Ich meine, das ist super bitter für sie. Das ist sicher eine wichtige Spielerin auch für die Zukunft. Aber wie es Lara gesagt hat, dort hat der Wettlauf gegen die Zeit einfach nicht gelangt, oder? Und so, das ist halt bitter am Spitzensport. Und physisch war schon immer ein Riesenproblem gewesen. Das hat schon Tinka Grings vor 2 Jahren bemängelt. Das hat der Lara, Lia, Entschuldigung, und der Anna nach dem Aus gegen Spanien, nach der WM bemängelt, oder? Dass wir einfach auch physisch gegenüber der Weltklasse meilenweit zurück sind. Und wenn dann halt mal hart trainiert wird, dann ist dann auch wieder nicht recht. Also, Ja, klar, eben. Es kommt jeder ein bisschen aus einer anderen Situation. Die haben dann gesundheitliche, körperliche Defizite und so weiter.
Sind sich vielleicht auch etwas Unterschiedliches aus dem Club gewesen?
Absolut. Ich meine, es hat nicht jede die Infrastruktur von Arsenal, Barcelona, weiss ich was. Also, das ist von dem her schon ein komplexes Thema. Und ich will da jetzt auch niemanden irgendwie persönlich kritisieren, der vielleicht müssen über Grenzen gehen müssen oder wo vielleicht auch ein bisschen gezwungen worden ist, über Grenzen zu gehen. Aber, ja, es ist Spitzensport, es ist top of the top, oder? Also, der EM, ich weiss nicht, ich meine, du kommst aus Frankreich, aus Deutschland, ja, ich meine, dort ist der Konkurrenzkampf knallhart und die, einfach am Punkt X nicht bereit sind, egal was vielleicht in ihrer Karriere geleistet haben, dann langt es einfach nicht.
Ja, und vielleicht auch, wenn man eben an der letzten WM gesagt hat, sie sind nicht fit genug, jetzt ist das Training zu streng. Du hast viel so Zusammenzüge mitgemacht. Wie streng und intensiv ist das? Also wie muss man sich das vorstellen? Ich habe jetzt etwas in der Kritik gelesen, dass sie noch einen Jojo-Test gemacht haben. Für die das nicht kennen, ist es so ein Test, wo man möglichst lang, einfach bis man überhaupt nicht mehr kann, drauf und drauf rennt. Findest du, das gehört noch dazu in so einer Vorbereitungsphase? Oder muss man da ein bisschen dosieren?
Also ein Jojo-Test ist jetzt nicht etwas, was einem für Tage nachher müde macht, sondern der Jojo-Test, also es ist sehr wichtig, dass man das macht, weil du hast nachher ganz genaue Werte, wie die Spielerin nochmal fitter kann werden. Also das heisst, man kann gewisse Distanzen festlegen, gewisse auch wie schnell eine Spielerin dann die Distanzen muss absolvieren. Also das ist einfach nur dafür da. Es ist vielleicht auch ein bisschen, um zu sehen, wer hat welche Mentalität, wer kann wie lange beissen, aber eigentlich ist es nur dafür da, zum schauen, wie schaffen wir nachher im physischen Bereich am besten. Sehr individuell kann man nachher arbeiten, weil man einfach die Resultate hat. Und ich glaube, es sind so wie verschiedene Sachen, die reinspielen. Also für mich, am Ende von einer Saison, bin ich jeweils einfach tot gewesen. Und dann denke ich schon so, ja, hätte ich so eine Vorbereitung überhaupt können machen? Ich glaube, es ist ein Stück weit wichtig, dass man individuell auf Spielerinnen auch eingeht, eben wo vielleicht bis zum Champions-League-Final wie eine Lia gespielt haben, wo sehr viel Match hatten, sehr viele Minuten dabei, wo man vielleicht dann anders behandeln. Auf der anderen Seite eben, wie gesagt, in der Schweiz haben wir das vielleicht noch nicht so, jetzt der Konkurrenzkampf schon grösser als auch schon, aber ja, 2017 habe ich zum Beispiel bis 10 Tage vor der EM gar nicht können trainieren mit dem Team. Also ich bin einfach durch gewesen.
Und den Standplatz hast du gleich.
Ja, und das ist natürlich auch eine Debatte. Also da kann man lange darüber diskutieren und eigentlich ist das auch nicht in Ordnung, dass man, also ich habe mich natürlich gefreut, aber eigentlich hätte man mich dort nicht selber aufstellen, oder? Weil ich einfach nicht die gleiche Vorbereitung hatte wie die anderen und trotzdem, also wir wollen etwas erreichen, das heisst, wir müssen so hart wie möglich uns vorbereiten. Also es ist durchaus berechtigt, eine sehr strenge Vorbereitung zu machen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Frankreich anschaue, die haben auch oftmals 3-mal am Tag trainiert. Also Konkurrenz macht genau das Gleiche. Wie gesagt, die haben dann vielleicht mehr Spielerinnen. Wenn eine mal ausfällt, können sie es eher kompensieren. Das ist in der Schweiz ein bisschen anders, wo man gewisse Spielerinnen vielleicht auch ein bisschen mehr noch schützen muss. Aber wenn du heute so ein Turnier bestreiten und auch nur schon aus den Gruppen rauskommen, dann musst du einfach topfit sein, Tag 1. Und je fitter du bist, desto besser kommst du auch von Spiel zu Spiel.
Ja, vielleicht noch schnell. Du hast gesagt, du hast bis 10 Tage vorher nicht trainiert. Ich meine, die Witzlige Welt ist auch offensichtlich, dass die noch nicht auf ihrem Top-Level ist. Die trainiert individuell. Das hat der Pia Sundhage gesagt. Sie wissen am besten, wie sie ihren Körper auf den 2. Juli parat bringt. Und letztendlich, wie du vorhin gesagt hast, auch dort ist es natürlich eine Abwägung, oder? Ich meine, du musst dann halt gleich sagen, ja, Lia wählt die 90% vom körperlichen Leistungsvermögen, bringt dem Team immer noch mehr als Person XY, vielleicht auf einer Position, die 3-4-fach besetzt haben. Ich meine, das sind normale Überlegungen, die sich jeder Trainer macht. Ich meine, der Caniggiacco hat eh im Viertelfinale mit einem Muskelfaserriss in den Adduktoren gespielt. Also ich behaupte, es hat kein anderer gespielt in der Schweizer Mannennazi, außer der Caniggiacco auf dieser Position, wo vielleicht das dann auch kannst prestieren, oder? Also ich glaube, das kennst du auch aus deinem Alltag aus. Ich nehme an, also im Club, ich meine, da hat es immer wieder Verletzungen angeschlagen gegeben. Lässt man die spielen, bringt man sie von Anfang an, bringt man sie als Joker, lehnt sie zum Match aus oder spielt sie dann Champions League oder ist jetzt der Match vielleicht, kann man jetzt einmal hängen lassen, den Match, weil man sagt, ja gut, wenn man jetzt da verliert, ist es vielleicht nicht so entscheidend. Ich glaube, die Debatten gibt es auch im Cluballtag, oder?
Ja, also es ist auch kein gesunder Sport. Also man versucht immer, dem Körper so viel abzuverlangen wie möglich. Und die Grenze ist dann relativ schnell überschritten. Und je länger man das macht, also wenn man so gegen die 30 zugeht, dann merkt man den Körper natürlich schon anders als mit 20. Und am Ende von einer Saison, wo man wirklich durchgespielt hat, wo man mehrere Wettbewerbe gespielt hat, auch mit den Nazi, sind jetzt viel mehr Spiele als früher. Ja, man ist einfach ausgelaugt und trotzdem weiss man, was bevorsteht. Und es ist es ist nicht gesund.
Ich glaube, das ist Spitzensport nie.
Nein.
Also, wenn du andere Sportarten anschaust, glaube ich, tut man seinem Körper nicht noch gut.
Ja, und eben je nachdem, was man für ein Standing hat im Team, wird man dann halt auch ein Stück weit anders behandelt. Aber ich glaube, in vielen Fällen können die Mitspielerinnen das auch verstehen und freuen sich, wenn die Person, die es betrifft, dann einfach auch wieder auf dem Platz steht, auch wenn es vielleicht nicht so, wenn es vielleicht ein bisschen kurzfristiger ist. Gewisse Spielerinnen sind einfach, die müssen einfach dort sein. Wenn sie auf dem Platz stehen, ist es schon eine grosse Hilfe, auch wenn sie nicht ganz fit sind.
Kannst du vielleicht ein bisschen erzählen für die, wo jetzt wieder Christian und ich nie so ein Nazi-Camp als Profisportler mitgemacht haben, für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie sieht ein Tagesablauf aus in so einer EM-Vorbereitung? Also ist das 24/7 durchgetaktet? Wie viel mal trainiert man da am Tag? Wie viel ist ein bisschen Kondi? Wie viel Freizeit hat man? Wie sieht so ein Alltag dort aus?
Unter der Pia habe ich es natürlich nie erlebt, darum kann ich jetzt nicht eins zu eins sagen, aber ich glaube, wenn man so lange zusammen unterwegs ist und vorher ist ja noch die Nations League gewesen, bevor die Vorbereitung für die EM angefangen hat, das heisst, das Team hat sehr viel Zeit miteinander verbracht und ich denke, zwischen 1 und 3 Trainings pro Tag stehen an. Natürlich nicht jeden Tag 3 Training, ich glaube, es macht auch keinen Sinn, die Spielerinnen kaputt zu machen, aber du musst eben schon gewisse Impact musst haben, damit du nachher fit bist am Turnier. Und ich glaube, es ist wichtig, dass du so ein Programm vielseitig gestaltest. Also, dass du nicht 3-mal dann auf dem Platz stehst und die gleichen Übungen machst, sondern vielleicht kannst du mal einen Lauf machen, wo gar nicht auf dem Platz stattfindet. Du kannst vielleicht mal etwas im Sand machen, wo dann auch wieder andere Muskeln anregt. Du kannst mal wandern. Das kannst du dann auch noch symbolisch nutzen, irgendwie, dass man gemeinsam auf einen Berg steigt oder so. Platztrainings natürlich werden trotzdem das meiste sein, wo die Spielerinnen machen, taktisch und physisch vor allem. Ich glaube, je vielseitiger das Programm ist, desto mehr Reize werden auch gesetzt und desto positiver kannst du auch als Stimmung im Team aufbauen für alles, was nachher kommt. Darum, weiß nicht, weißt du vielleicht ein bisschen mehr über das Programm?
Nein, aber es ist natürlich schon mehrheitlich auf dem Platz gewesen und es hat doch die eine oder andere, hat man ein bisschen gehört, hat ein bisschen geklagt gehabt. Also es ist wirklich sehr, sehr streng gewesen, dass die Stimmung nicht immer die beste war, eben dass Pia Sundhage eine Spielerin explizit eigentlich, wie, obwohl sie leicht verletzt war, eigentlich gefordert hat, dass sie trainieren müsste, sonst könnte es für sie eng werden. Ich weiss nicht, vielleicht hast du das auch schon mal erlebt im Training, also dass ihr ein Trainer gesagt hat, du, wenn du am Donnerstag nicht trainierst, dann wird es eng für dich aufs Wochenende.
Ja, das kommt oft vor, ja. Also das ist natürlich nicht die medizinische Abteilung, die das dann sagt, aber ich glaube, das ist innerhalb von einem Verein oder von einem Verband immer der grösste Konflikt zwischen dem Trainerteam und der medizinischen Abteilung, wo man irgendwo am Schluss halt auf Kosten von der Spielerinnen meistens dann einen Kompromiss muss finden, aber jede Spielerin will immer spielen, darum ist die Antwort meistens relativ klar.
Aber wer entscheidet dann am Schluss? Also der Arzt oder der Trainer? Oder die Spielerin?
Ich glaube, die Spielerin. Also wenn die Ärzte sagen Nein, dann kann die Spielerin, glaube ich, immer noch Ja sagen, aber in vielen Fällen macht es dann auch nicht. Also es kommt ein bisschen auf die Verletzung drauf an.
Und ist auch eher so, dass der Arzt will bremsen und der Trainer will eher trainieren und dann so ein bisschen der Konflikt.
Also Trainer sind natürlich schon auch vernünftige Menschen. Aber es geht ja eben... ja, also schon ein Stück weit, also wenn es um Gesundheit geht. Und ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass Pia im Fall von einer schwerwiegenden Verletzung gesagt hat, dass eine Spielerin muss trainieren, die eigentlich nicht kann. Also ich glaube, das ist dann auch wieder so ein Grauzone-Moment, wo das vielleicht eine Entzündung ist oder so, wo natürlich, das ist nicht gut, aber ich glaube, sie hat das Spielerin wollen signalisieren, hey, du kannst nur mitkommen, wenn du fit bist.
Mhm.
Und ja, jetzt haben wir eine Seite vielleicht gehört, aber vielleicht wird es von der Pia ihrer Seite oder vom Trainerteam ihrer Seite auch ein bisschen anders stöhnen. Aber das sind natürlich die Konflikte, die man hat. Und schlussendlich nimmst du die Spielerinnen nur mit, wenn sie fit sind, außer sie haben ein besonderes Standing, wie eben eine Lia Welti, wo du einfach hoffst, dass sie dann am Tag X kann liefern, was sie bis jetzt gezeigt hat, dass sie es eigentlich immer kann.
Wie du damals, auch ohne lange Vorbereitungsphase können spielen. Pia Sündhage hat ja gestern noch Stellung dazu genommen und hat gesagt, es sei irgendwie nur ein Gerücht und hat es eigentlich eher dementiert. Wie es dann wirklich konkret war, wissen nur die, auf dem Platz gestanden sind. Es gibt noch andere Kritik, dass sie das Kader relativ spät bekannt gegeben hat. Viele andere Teams haben das früher gemacht, auch alle Gruppengegner von der Schweiz. Ist das ein Problem? Weil sie haben ja, also sind ja schon vorher zusammen gewesen. Wie gross macht das nochmal einen Unterschied, ob es jetzt die 30 oder über 30 sind und die 23? Wie ist denn so ein bisschen Kritik aufgekommen, die finalen Abläufe, nochmal das Zusammenspiel, für das sei zeitlich kurz?
Ja, ich glaube, das Team kennt sich ja gut. Eben, jetzt sind vielleicht mit der Leila Wanderer neue Spielerinnen dazugekommen, die noch nicht so oft dabei waren, aber sonst kennen sie sich gut. Man sieht auch, dass sie sich gut verstehen. Also die Dynamik und so, ja, einfach, das ist alles sehr positiv im Team. Ich kann noch ergänzen, genau, wir haben auch schon darüber geredet, dass es auch vielleicht das Mittel kann sein von einer Trainerin, oder? So gewisse Sachen vielleicht zu sagen oder zu nutzen, damit sich das Team zusammentut, vielleicht das Trainerteam auch ein bisschen als Feindbild anschaut und dann daraus nochmal eine Energie entsteht, die es sonst vielleicht nicht so gibt. Gewisse Emotionen auch, wo man vielleicht aus uns Schweizer
nochmal rauskützeln
muss, oder? Wir sind nicht das emotionalste Volk, sage ich jetzt mal. Also kann ich auch von mir sagen. Im Fußball bin ich zwar sehr emotional gewesen, vielleicht ein bisschen too much manchmal, aber vielleicht ist das auch einfach ein Mittel von ihr, das sie bewusst nutzt, um im Team, einfach aus dem Team nochmal ein bisschen etwas anderes rauszuholen.
Vielleicht ein Mittel gegen das zu lieb sein, wo wir immer wieder geredet haben, dass dann auf jemanden hässig sind.
Ja, also das sehe ich durchaus auch als Möglichkeit, oder? Ich meine, ich habe Pia Sundhage im Mai besucht und sie hat gesagt, das Problem ist, die Kabine ist viel zu ruhig, oder? Viel zu ruhig. Und vor allem auch die erfahrenen Spieler, oder? Und eigentlich der wichtigste Punkt, neben logischerweise im Sportlichen und Praktischen, ist Emotionen zu schüren, oder? Klar, man kann sich dann fragen, ob das die richtige Variante ist, aber letztendlich, offensichtlich hat es zu gewissen Emotionen geführt, oder? Und das wegen diesen 30 Spielerinnen. Ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, gewisse sind sowieso später gekommen. Also eben Sidney Schertenleiber und Mila Volotto, die haben erst jetzt dürfen einrücken, oder? Wie die noch von der Club her. Die Freigabe war jetzt der erste Moment von der FIFA bzw. UEFA. Plus, gell, wir dürfen nicht vergessen, vom Jahr, der Murat Yakin hat etwas Ähnliches gemacht. Er hat etwa 38 aufgeboten, mal in seine erste Vorbereitung-Camp. Dort ist es gut gekommen. Und ich finde das eigentlich grundsätzlich nicht so schlecht, weil ich meine, die Mannschaft kennt sich relativ gut, oder? Also ich meine, die sind, also zumindest das Gerüst ist schon sehr lang zusammen, oder? Auch ihre Freizeit. Und ich glaube, was ja die Nazi nie ein Problem gehabt, ist, dass sozial neben dem Platz nicht sehr gut miteinander auskommen. Also da habe ich jetzt nie erlebt, dass da jetzt wirklich, ich sage jetzt, Knatsch ist oder da Grüppelbildung oder also dass man jetzt da den Teamgeist irgendwie über 4 Wochen müsste irgendwie extrem aufbauen. Klar, die Abläufe auf dem Platz ist etwas anderes, aber eben die Lia Welti, die Anna-Maria Czernogorczewicz, die Luana Bühler, die sind alle auch angeschlagen gewesen, die haben auch nicht richtig können trainieren. 2 fehlen noch, die wahrscheinlich auch in der Startelf werden sein. Also es ist dann eben auch nicht ganz so einfach, all die Abläufe, die man zwar vielleicht gerne hätte und würde einspielen, dann wirklich auch zu testen, weil einfach die Spielerinnen eben gar noch nicht zur Verfügung stehen teilweise.
Ich finde eure These extrem spannend. Ich habe mir das noch gar nie überlegt, so ein bisschen Team gegen Trainerin. Ich kann mir vorstellen, dass mit diesen Emotionen, ich finde, es ist, wenn es so wäre, wenn das wirklich ein Plan ist, finde ich es aber schon auch noch riskant, weil vielleicht im besten Fall können die Emotionen dann etwas positiv sein, irgendwie mehr Energie umsetzen, aber es könnte ja auch hinten losgehen, wenn es nachher zu fest Trainer gegen Team wird und es rumort.
Ja, ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Und alle Spielerinnen sind natürlich auch sehr professionell und alle, die in diesem Team sind, haben das gleiche Ziel. Und ich habe das Gefühl, so Kritik wird auch nach außen ein bisschen mehr aufgebauscht als es im Team. Ich habe das Gefühl, sie haben ganz andere Themen im Team als wir von außen, oder? Das ist natürlich auch gut. Es ist natürlich auch gut für uns, dass wir Themen haben, die wir besprechen können. Aber ich glaube, im Team, ja, wenn man in dieser Bubble ist, geht es um ganz andere Sachen.
Was? Und
ja, einfach ums Zusammensein. Also man verbringt natürlich eben sehr viel Zeit miteinander, man lernt sich kennen, man hat es lustig miteinander im Idealfall und ich glaube, sie haben es gut. Neben dem Fußballplatz, neben den Trainings haben sie viel, also Freizeit. Es gibt natürlich mittlerweile auch viel mehr andere Sachen wie Medientermine, aber sie verbringen viel Zeit aufeinander und ich glaube, dort geht es einfach auch um ganz andere Sachen als um Fußball, dass man mal abschalten kann, dass man Energie tanken kann. Und so Kritik ist dann ganz, ganz weit weg von ihnen.
Gut, schliessen wir mit der Kritik ab und schauen wir führen. Morgen Tschechien, der letzte Test. Lara, hast du das Gefühl, die Aufstellung, die wir morgen sehen, ist dann die Aufstellung vom 2. Juli? Also mittlerweile, dass es spät ist, sich nochmal auf Tests rauszulassen.
Ja, ich glaube, nach all dem, was wir gesagt haben, mit den verletzten oder angeschlagenen Spielerinnen, kann es sein, dass es noch Veränderungen gibt, weil einfach gewisse Spielerinnen vielleicht noch nicht ganz spielbereit sind. Idealerweise aber würde ich sagen, spielst morgen mit den gleichen Spielerinnen wie im ersten Spiel gegen Island, weil einfach eben jetzt hat es viel Wechsel noch gegeben und gewisse Automatismen kann man nochmal einspielen. Gewisse, ja, Bärli auch auf dem Platz, die sich ergeben, Doppelsechs zum Beispiel, oder, ja, die Innenverteidigung, die Stürmerinnen, je nachdem, wie wir auch spielen, in welchem System, und, ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, durch das, dass wir jetzt das Jahr noch kein Match gewonnen haben, oder, ja, in diesem Kalenderjahr, gegen Tschechien einfach ein positives Gefühl zu bekommen, hoffentlich auch ein positives Resultat. Und dann geht es dann eben schnell, dass man die negativen Sachen auch kann vergessen kann. Oder ja, die paar Leistungen, die dann nicht so gut waren, die noch nicht ganz EM-like waren in der Vergangenheit. Wenn man jetzt ein gutes Spiel macht gegen Tschechien, kann man nur noch gegen vorne schauen und geht mit einem guten Gefühl dann ins erste Spiel.
Christian, hoffentlich dein erster Match spricht in dem Jahr, wo ein Sieg ist von der Schweizer Nazi. Wie wichtig ist das jetzt auch nochmal vor dem Turnier? Hast du das Gefühl, jetzt im Moment wissen wir halt, der Match ist morgen, das ist jetzt nochmal sehr relevant, dass man da gewinnt, oder dann ist 2. Juli und dann interessiert es kein Mensch mehr, was gegen Tschechien war?
Ja, im Sport ist jeder Sieg ist wichtig für Selbstvertrauen, egal gegen wer. Und klar, jetzt, wo man so lange nicht gewonnen hat, wäre der Sieg manchmal das Gefühl fast wichtiger für die Öffentlichkeit als für sie selber. Klar, auch für sie, aber ich bin dort absolut bei der Lage. Ich meine, letztendlich, jetzt ist klar, weil die 23 dabei sind, jetzt, die freuen sich alle brutal auf das Turnier. Und eigentlich egal, wer der Trainer ist oder wer jetzt alles da dabei ist. Ich meine, das ist für die alle ein riesen Highlight von der Karriere, ob es jetzt 34 sind wie Tanner oder 18 wie Schertenleib. Und das ist eigentlich auch gleich, was vorne war. Jetzt will man einfach das Maximum aus dem rausholen oder man freut sich, man weiss, die Stadien sind ausverkauft. Sie wissen auch, dass sie vom Potenzial her sicher nicht so schlecht sind, wie die Resultate jetzt das ausgesagt haben. Sie wissen auch, dass die drei Gegnerinnen in der Vorrunde auf Augenhöhe sind. Und ich glaube, da kann man schon irgendwie jetzt wird der Blick wirklich nach vorne gerichtet. Aber klar, wenn wir jetzt, ich sage jetzt 2-0 gewinnen, vielleicht noch zwei, drei Goal schiessen. Das hilft immer. Das ist logisch. Aber ich kann mich einfach erinnern, vor zwei Jahren vor der WM in Neuseeland war genau die gleiche Diskussion. Inka Grings nie gewonnen, wenig Goal geschossen. Ja, wie soll man dort unten überhaupt das Goal schiessen? Nachher ist der erste Match auf die Philippinen gekommen. Es war ein Kampf, aber wir haben 2-0 gewonnen. Man hat sogar die Vorrunde als Gruppensieger abgeschlossen. Ja. Es ist ein neues Turnier ab dem 2. Juli und man darf natürlich auch nie vergessen, auch die anderen Teams, dort läuft auch nicht alles absolut reibungslos. Also Lara weiss das sicher besser. Die haben teilweise auch verletzt, die haben dann ein bisschen knatscht. Also ich meine, Norwegerinnen, die könnten mir sagen, was wenn das Stimmung viel besser ist. Das ist jetzt nicht mein Eindruck gewesen, wenn ich mit norwegischen Journalisten geredet habe, dass jetzt alles in Butter ist in dem norwegischen Team, oder wo ja vor zwei Jahren wirklich Lampen gehabt an der WM, also intern. Ja, also ich glaube, wir können uns freuen, aber logisch, ein Sieg jetzt im Donnerstag gegen Tschechien wäre, ich sage jetzt, für Volksseele sicher nicht so schlecht und auch für sie, ja.
Sieg am Donnerstag nehmen wir gerne, aber noch wichtiger dann in einer Woche. Eine andere Frage, Lara und Christian, machen ihr eigentlich mit bei Tippspiel? Also Turnier?
Ja, sehr gerne eigentlich. Ich bin einfach wahnsinnig schlecht. Also es gibt mir wirklich auch sehr viel Mühe, aber meistens passiert dann genau das Gegenteil von dem, was ich.
Man sagt immer, die keine Ahnung haben von Fußball, sind am besten. Ja.
Vielleicht sollte ich mir einfach ein bisschen weniger Gedanken machen.
Ja, ich habe logischerweise in meinem Leben auch schon viele Tippspiele gemacht. Ich habe tatsächlich mal, aber das ist schon ewig gewesen, das war, glaube ich, WM 202.
Hast du eins gewonnen?
Nein, nicht gewonnen, aber irgendwie so wie, ich glaube, Viertelfinalrunde oder so. Also dann x-tausend mitgemacht und irgendwie zwei Swiss-Tickets nach Wien gewonnen gehabt. Das hat mich eigentlich noch gefreut. Also, aber tendenziell bin ich auch eher schlecht. Ich bin ein bisschen lachen.
Ja, ich mache auch nicht so gross mit und wir dürfen alle auch nicht mitmachen an dem. Aber alle, die uns zuhören, an dieser Stelle ein Hinweis. Wir machen vom Blick ein grosses Tippspiel. Das findet man auf tippspiel.blick.ch und Reise auf Wien gibt es nicht zu gewinnen dafür, aber ein iPhone 16 Pro, eine Playstation, Kopfhörer, das gibt noch coole Preise. Ich weiss nicht, ob du dürftest, vielleicht sogar, aber mir zwei sicher nicht als Interne. Ich weiss nicht, was da in deinem Vertrag
ist. Die Chance ist sehr klein, dass ich irgendetwas gewinne von dem her.
Ja, zum Abschluss würde ich noch gerne über Ramona Bachmann reden. Nicht, weil sie jetzt nicht spielt, sondern wegen dieser Reportage, die im SRF kam, wir haben sie alle gesehen, mir ist die extrem eingefahren, weil man das halt wirklich nicht gewusst hat, wie sie gekämpft hat. Ich finde das immer so beeindruckend, wenn Leute über ihre psychische Gesundheit reden, dass du von außen nichts siehst und dann irgendwann im Nachhinein erfährst, was da im Hintergrund abgelaufen ist. Lara, hast du irgendetwas von dem mitbekommen? Ist es für dich auch ein Schock gewesen, wo du die doch, also es ist beim SRF, glaube ich, letzte Woche eine Reportage gekommen über ihre Angst- und Panikzustände.
Ja, ich habe es ein bisschen mitbekommen. Ich finde, wie so oft geht die Drama sehr mutig mit allem um. Also es ist nicht das erste Mal, wo sie über sehr etwas Persönliches, etwas Schwieriges, sehr offen redet. Und ich finde das sehr bewundernswert. Ich glaube, von außen hat man immer so das Gefühl, wir Sportlerinnen oder Athleten und Athletinnen, das Leben ist perfekt, oder? Aber wir haben eigentlich die gleichen Themen oder vielleicht noch ein bisschen andere durch den Sport, aber sonst die gleichen Themen wie alle anderen Menschen auch in der Gesellschaft. Aber es wird ein bisschen weniger angesprochen, glaube ich, weil es einfach darum geht, dass das sehr positive, starke Image von Sportler aufrechtzuerhalten. Und dann ist es umso wichtiger, dass Menschen, Sportlerinnen, darüber reden, wie es eben auch anders kann sein. Und das macht sie immer wieder sehr gut. Ich meine, ich glaube, man fühlt sich sehr nackt und exponiert, wenn man eigentlich aus den Tiefen von der Seele Sachen erzählt. Aber es wird so vielen Menschen gut da haben, geholfen haben, Mut gemacht haben. Sie gibt dem eine Sichtbarkeit, dem Thema, wo eigentlich auch noch vielleicht eher mehr ein Tabuthema ist. Dass man nicht über so Sachen redet, psychische Probleme. Weil man einfach immer, muss funktionieren auch. Und, darum, wirklich sehr beeindruckt. Ich freue mich sehr, dass es ihr besser geht. Es tut mir wahnsinnig weh, dass sie nicht dabei ist. Das wäre einer von den, ja, also ich weiß nicht, ob sie nachher aufgehört hat, aber sicher ein krönender Abschluss, Teilabschluss von ihrer Karriere gewesen. Und ja, aber wie ich sie kenne, sie wird auch dem wieder sehr viel Positives können abgewinnen. Sie schafft es immer mit den schwierigen Sachen auf sehr positive Art und Weise und auch eine sehr unterstützende Art und Weise umzugehen.
Ja, das hat man in dieser Reportage gemerkt. Eben den Mut zu haben, auch im Fernsehen zu sagen, hey, ich war 6 Wochen in einer Klinik gewesen und der ärztlichen Hilfe da hat sie können die Panikattacke zum Glück überwinden. Du hast vorher gesagt, eben, dass es immer noch so ein bisschen Vorurteile gibt und stigmatisiert ist. Ich habe das Gefühl, es kommt mehr und mehr. Also ein Kai Fosser von den Männern oder auch ein Alvaro Morata haben öffentlich über psychische Probleme geredet. Ich glaube, Lia Welt, die hat auch mal gesagt, dass es gibt eigentlich fast keine Frau oder Spielerin, die nicht irgendwo im Verlauf ihrer Karriere mal mit mentalen Problemen struggelt. Bei den Männern ist es vielleicht noch ein bisschen mehr Tabu. Hast du das Gefühl, es ist immer noch stigmatisiert oder ist es mittlerweile, sagen ja schon auch viele, hey, mega mutig von dir und haben fast noch mehr Respekt, wenn jemand ansteht und so etwas erzählt?
Ja, also eben, es wird immer sehr positiv aufgenommen, wenn jemand das macht, aber es ist schon immer noch stigmatisiert. Darum ist es wichtig, dass es immer mehr Leute machen. Also ich wünsche nicht, dass immer mehr Leute psychische Probleme haben, damit sie nachher darüber reden können. Das ist nicht das, was ich sage. Aber ich glaube, ja, wie du sagst, haben ganz, ganz viel mit vielen Sachen zu kämpfen, wo man halt ja, nicht so sieht im Alltag. Oder? Viele Sachen sieht man durch Social Media und dort tut man natürlich meistens positive drauf und darum ist es mega wertvoll, wenn Sportlerinnen wie Trame, die sehr eine grosse Reichweite haben, so Themen auch ansprechen. Sie hat noch einen Podcast daraus gemacht und ja, sie geht da immer sehr offen mit allem um und ist auch nahbar. Das heisst, man kann auch auf sie zugehen, glaube ich. Und ja, darum ist es glaube ich, auch etwas, was im Frauenfußball sehr wertvoll ist im Vergleich zum Männerfußball. Mhm. Wo so Themen noch mehr angesprochen werden, wo ein bisschen offener mit gewissen Sachen umgegangen wird. Und das ist auch, ja, etwas, was ich sehr schätze am Frauenfußball.
Nein, wünschen wir es natürlich niemandem, aber wünschen wir uns, dass wenn es so ist, dass man offen darüber reden kann. Christian, du hast auch letztes Mal gesagt in unserem Podcast, dass du das Gefühl hast, Frauen reden allgemein mehr öffentlich über andere Themen neben dem Fußballplatz. Merkst du das auch in Bezug auf Mental Health und Psyche, dass da Frauen vielleicht schon eher darüber reden können, weil bei den Männern ist es ja doch immer noch eher selten.
Ich glaube ja, die Frauen reden viel offener über das, grundsätzlich. Und eben, Lara hat es vorhin richtig gesagt, das Problem ist natürlich schon, der Sport ist, symbolisiert ja den grössten, besten, schnellsten, was ich weiß, oder? Also Schwäche gibt es eigentlich im Spitzensport nicht, beziehungsweise all die, die irgendeine Form Schwäche gezeigt haben, über die berichten wir gar nicht. Das darf man auch nie vergessen. Letztendlich, wir schreiben jetzt über die 23, die der EM dabei werden sind. Wie viele Frauen, Mädchen den Weg irgendwo mal angefangen haben, bei den Buben sind es noch viel mehr, oder? Wo aber nie ein Ziel in einer Zeitung steht, oder? Und aus welchen Gründen auch immer, ob es dann halt Fußball nicht gelangt hat, körperlich nicht gelangt hat, mental nicht gelangt hat, das ist ein sehr wichtiger Faktor, das unterschätzt man extrem. Nur wenn man jetzt ein talentierter Fußballer ist, schafft man es noch lange nicht. Weil ich glaube, der mentale Aspekt, sich durchzubeissen, die Ellenbögen ausfahren, eben auch Krisen, wenn wir es vorne diskutiert haben, zu überstehen, dranbleiben, das ist krass, oder? Und ich glaube, den Faktor unterschätzt man und ja, eben, man redet nicht so gern drüber, weil es natürlich letztendlich in der Gesellschaft immer noch als Schwäche angesehen wird, oder? Und ich glaube, Männer sind da, egal ob jetzt im Spitzensport, ist wahrscheinlich im Privatleben so, vielleicht eher ein bisschen zurückhaltender, beziehungsweise, ja, will man halt das nicht so zeigen, wie du gesagt hast. Man lädt ja dann irgendwo schon die Hosen ab und zeigt eigentlich ins Innerste von seiner Seele, oder? Und schon bei vielen nicht so einfach,
ja. Ja, und es ist auch sehr persönlich. Also meistens braucht es ja Überwindung, sich selber überhaupt mal eingestehen, dass man Hilfe braucht. Auf jeden Fall sind wir alle froh, dass Ramona Bachmann wieder, dass es ihr wieder besser geht und eben auch der Respekt für den Mut, den sie gehabt hat. sind wir noch recht deep geworden da am Schluss. Jetzt ja, schauen wir noch mal ein bisschen führen auf die EM, die schon gleich losgeht. Oder beziehungsweise schauen führen. Wir freuen uns jetzt einfach sehr auf das. Und an dieser Stelle bedanke ich mich für euren Besuch. Lara Dickermann, schön, bist du wieder da gewesen. Christian, dich lasse ich jetzt springen. Auf Abtwil.
Danke. Ja, auf Abtwil, genau.
Genau, uns gibt es dann schon am nächsten Freitag wieder. Wir werden jetzt nämlich aufschrauben mit unserem Podcast und auf die EM hin dann viel mehr Diskussionen rund um alles auf und neben dem Fußballplatz machen. Und eben Tickets gewinnen kann man immer auch die schönen Bälle, die wir da hinten ausgestellt haben. Das sind so schöne EM-Blickbälle, die kann man auch gewinnen. Die gibt es als Trostpreis. Das mal für die, die es nicht lange für ein Ticket. Und ja, dann bis gleich.
Bis bald.
Tschüss.